Wir sind ja in einer Phase der Endzeit angekommen, wo wir als ältere Gläubige, die uns ja auch Vorstellungen machten, wie die Endzeit abläuft, immer wieder überrascht werden, wie völlig anders es geht und vor allem wie schnell es geht. Und man kann sich kaum vorstellen, wenn diese Entwicklung der letzten 10 Jahre, wenn die weitere 4 oder 5 Jahre so fortschreitet, wo wir landen. Wir werden dann Sodom und Gomorra bei weitem in den Schatten stellen. Und Sodom und Gomorra war eine kleine begrenzte Gegend, aber heute haben wir das alles weltweit. Dem lebendigen Gott wird so ins Angesicht gelästert, dass Gott in seiner Heiligkeit sich das sicher nicht gefallen lassen wird und wir werden die Folgen haben. Es ist halt für uns auch hier auf dieser Endzeitkonferenz schon die Frage, was wir tun sollen. Generell, wir haben ja jetzt ja gesehen, die geistlichen Dinge, die uns bewegen, aber es gibt auch ganz einfache Ansätze, wo man manche Dinge bedenken muss. Und zwar, es gibt eine Bibelstelle, die mich immer erschüttert hat, in 1. Korinther 7, Abvers 29. Da sagt die Heilige Schrift: Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur kurz bemessen. So sollen nun in der verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Schlachter hat in seiner Originalübersetzung von 1905 hier eine kuriose Übersetzungsvariante gewählt. Er sagt nämlich hier in Vers 29, die Zeit ist zusammengeschmolzen. Und ich denke, wenn es jemals eine Zeit gab, wo man das so empfunden hat, dass diese Gnadenzeit zusammenschmilzt, dass es am Ende entgegengeht, dann heute. Wilhelm Busch hat einmal zu seinen Brüdern gesagt, als sie in so einer Phase waren im Dritten Reich unter Hitler, wo es schon sehr schlimm war, hat Wilhelm Busch zu ihnen gesagt: Keine Sorge, meine lieben Brüder, es wird noch viel schlimmer kommen. Das war zwar sehr sarkastisch, aber ich befürchte, dass bei uns dasselbe passiert. Die Gottesfurcht ist verschwunden aus unserem Volk, die Gottesfurcht ist verschwunden aus unseren Gemeinden. Ich möchte nur ein kleines Beispiel geben. Das ist sicher ein Beispiel, wo man sogar lächeln kann, aber es ist ein Zeichen großer Gottesfurcht. Es gab einen Mann, bevor der Gemeinde verkündigt hat, die Geschichte erzählt der Ludwig Schneller, dieser Sohn vom Gründer vom syrischen Waisenhaus in Jerusalem, der ja sehr eindrückliche Beschreibungen beschrieben hat vom Heiligen Land, das wichtigste Werk, Kennst du ihn? Wo er das Leben Jesu nochmals beleuchtet vom Hintergrund her. Der hat erzählt, dieser Mann, der hieß Daniel Pötter, dieser Prediger oder Pfarrer war er sogar, der hat, bevor er gepredigt hat, ist er vor die Gemeinde gestanden, hat sich praktisch blamiert, indem er immer der gleiche Vers aufgesagt hat. Er hat immer gesagt: Du großer Immanuel, sieh deinen kleinen Daniel, der dann auch noch Pötter heißt, gib ihm jetzt deinen Heiligen Geist. Das hat er nicht gemacht aus unserer Tradition, sondern vor Ehrfurcht. Er hat gewusst, ich bin nur ein kleiner Mensch. Und du bist der dreimal heilige Gott, jetzt stehe ich vor dir und soll ich hier predigen? Wie kann ich das, ohne dass du mir durch deinen Heiligen Geist hilfst? Heute ist man im Pragmatismus gefangen, man macht alles selber, man hat die Fähigkeiten, man ist fähig, man hat die Mittel. Aber ich bin felsenfest überzeugt, Gott wird uns diese Mittel alle zerschlagen. Es wird von dieser großartigen, hoffärtigen, hochmütigen Welt nicht mehr viel übrig bleiben. Er wird alles zerschlagen. Und jetzt kommt halt hier der Paulus und sagt ganz einfach, die Zeit, da steht im Griechischen Kairos, das heißt, Kairos ist immer der bestimmte Zeitpunkt. Also Chronos ist die Zeit, die fließt, und Kairos sind die bestimmten göttlich gesetzten Zeiten. Und er sagt hier, diese Zeiten, auch die Heilsgeschichte, ist kurz bemessen. Und wenn jemals die Zeit zusammengeschmolzen war und es wirklich nur noch kurze Dinge sind, die jetzt geschehen müssen, dass die Prophetie erfüllt wird in der Endzeit, dann heute. Wisst ihr, wir haben Endzeit par excellence. Also ich glaube, unsere Brüder wären erschüttert gewesen, wenn sie das sehen würden, was wir sehen vor unseren Augen. Natürlich sehen wir Israel, Staatsgründung, das große Zeichen, Erfüllung von Hesekiel 36 bis 39. Aber wir haben auch Lukas 21. Die Älteren haben doch erlebt, wie Jerusalem 1967 zurückerobert wurde. Das heißt, damit sagt die Bibel, geht die Zeit der Heiden langsam zu Ende. Es ist egal, dass Israel wieder einen Teil vom Tempelplatz zurückgegeben hat, aber Israel hat Jerusalem zurückerobert. Und gleichzeitig ist dann eben diese Bombe explodiert, wo alles um 1966, 67, 68 herum praktisch sich zusammengebraut hat. Es kam die 68er-Generation, die ja dann sagte, als der Terrorismus und das alles nicht geklappt hat und die normale Revolution, wir unterlaufen euch jetzt durch die Institutionen, werden alle entscheidende Ämter besetzen, und das hat sie gemacht. Und heute haben wir genau das, was damals der normale Mensch noch abgelehnt hat, haben wir heute als Institution. Und dann kam die Satanskirche unter Anton LaVey, dann kam die Rockmusik und mit ihr der Okkultismus bei der Jugend. Es kam die Unmoral, es kamen die Drogen, es kam die charismatische Bewegung als weltweite Bewegung im Katholizismus 1960, schon begonnen 1966 oder 60 eigentlich bei den Anglikanern, 1966 in Duquesne in der Universität in den USA. Und dann gingen diese Dinge wie ein Lauffeuer über diese Erde. Dieser Sauerteig hat sich ausgebreitet, weil die Bibel sagt ja ganz klar, beim Sauerteig brauchst du gar nichts tun, der breitet sich automatisch aus. Das heißt, du musst ihm wehren. Wenn du ihm nicht wehrst, breitet er sich einfach aus. Und wehren heißt entfernen. Und auch wenn wir heute das Mahl feiern, die Bibel sagt ganz klar, ihr dürft nicht Passa feiern mit Sauerteig. Das ist für uns Gläubige ganz wichtig, dass man das Sauerteig hinaustut aus seinem Herzen. Leider hat die westliche Welt nicht geschafft, den Sauerteig dieser Entwicklung hinauszutun. Und dadurch haben wir heute das antichristliche Reich vor unseren Augen. Wir sehen den Weltstaat, wir sehen die Welteinheitsreligion, wir sehen alles. Es ist alles da. Was soll noch kommen? Ich warte auf Sacharja 12 bis 14, dass die Angriffe auf Jerusalem geschehen. Also es braut sich alles zusammen. Wir haben www, das Internet, eigentlich ein militärisches Instrument der Amerikaner geschaffen. Sehr früh, 1957 bereits. Und das eigentlich ein ganz anderer Hintergrund hatte. Heute wird der Zahlungsverkehr über diese Medien abgewickelt, der Zahlungsverkehr wird kontrolliert, die gesamte Vernetzung, das heißt, die Menschen werden letztendlich hier programmiert. Sie werden dazu animiert, dass sie sich auch seelisch entblößen durch diese Plattformen. Und man sagt, heute, wenn du da nicht drauf bist, dann bist du kein Normaler, dann will ich unnormal sein. Weil mich gibt es weder auf so einer Plattform noch sonst irgendwo. Das muss einfach weg. Man kann sich hier nicht preisgeben. Aber das ist der Normalfall, gell? Und dann Gott antwortet auf diese Gesetzlosigkeit. Und die Gesetzlosigkeit kommt von oben und wird dann per Medien verbreitet. Und Medien und Medium ist artverwandt. Es sind nämlich die Finsternismächte, die hier diese ganze Welt so programmieren. Und jetzt schrumpft eben die Gnadezeit zusammen, weil die antichristliche Mächte immer stärker werden, er schreitet voran. Das heißt, Gott selber lässt jetzt die Prophetie geschehen unter seiner Zulassung und mittendrin stecken wir, die kleine Gemeinde. Aber unter dieser Überschrift, die Zeit schmilzt zusammen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist natürlich, sagen wir jetzt, für jeden Menschen etwas, man muss ja nüchtern sachlich sagen, ich bin immer ganz ehrlich, ich bin früher so noch vor ein paar Jahren so naiv gewesen, als ich dort schon die schlimmen Dinge sah, dass ich manchmal sagte, was soll denn noch abfallen? Und ich bin dann vollkommen baff erstaunt gewesen, dass es immer noch schlimmer wird. Und Lukas 21, Vers 35 sagt, wie ein Fallstrick wird er, dieser Tag, auch das Gericht Gottes, über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, die Zeit schrumpft zusammen. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht sicher ist, dass er Gottes Kind ist, dass er der Herr Jesus erlebt hat, dass das Blut Jesu Christi seine Sünde hinweggewaschen hat. Es ist nicht nur wichtig, dass er dann natürlich nicht zum Kelch greift und zum Brot, weil die Bibel verbietet das ganz klar und bedroht es mit Strafe, sondern es gibt noch was, das viel wichtiger ist. Irgendwann geht die Tür der Gnade zu und dann ist aus, dann ist vorbei. Wisst ihr, man hat schon in den 70er, 80er Jahre gesagt, die Tür der Gnade ist noch ein Spalt geöffnet, wir sind 5 vor 12. Ja, was sind wir denn heute? Ein paar Sekunden vor 12, wenn man das alles sieht. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, um einfach zu zeigen, wie das ist, wenn die Zeit zusammenschmilzt. Ich war bei einem Missionswerk in der Schweiz und abends hatten wir aber Zusammenkunft und ich habe mich dann durch etwas, was ich gesagt hatte, habe ich mich versündigt. Und es ging nur darum, letztendlich, das war eigentlich keine weltbewegende Sache, aber sie hat mich doch vom Gewissen her belastet. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, ich bin jetzt so müde heute, morgen früh regle ich das. Und dann ist was passiert, ich habe das nie mehr erlebt. Ich kenne keine Migräne. Ich weiß nicht mal, was das ist, ich kenne das nur von der Erzählung. Und dann ist bei mir morgens, als ich aufwachte, etwas geschehen. Es wird wohl das sein, was die Leute mir beschrieben haben als Migräne. Ich hatte plötzlich so ein stechendes Kopfweh, dass ich nicht mehr denken konnte. Ich war sogar so weit, dass ich nicht einmal mehr beten konnte. Ich konnte nicht einmal zu meinem Jesus beten und um Vergebung bitten. Es war vorbei. Und das hat Gott anhalten lassen, bis fast, also es war schon eine Zeit, und dann ist es weggegangen. Und dann ist mir klar geworden, es gibt ein zu spät. Man kann Dinge vor sich herschieben, aber dann plötzlich, wenn das wie ein Fallstrick über dich kommt, das kann bei einem Gläubigen passieren, aber bei einem Ungläubigen noch viel dramatischer, weil er ist dann erledigt. Er hat keine Chance mehr. Und darum sagt die Bibel immer das Gleiche. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn jemand in unserer Mitte ist, dass er diese Konferenz nicht verlässt, ohne dass er letztendlich dem Wirken des Heiligen Geistes nachgibt und wirklich der Herr Jesus als Erlöser annimmt, wirklich Buße tut. Aber auch mit aller Konsequenz, ein Preis, muss man ganz klar sehen. Dieses Zusammenschmelzen der Zeit, das geht so schnell und wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass die Menschheit denkt wie wir, dass auch die Politiker denken wie wir. Man muss mal sehen, dieses Flüchtlingsdrama, das ja an und für sich ein Gericht ist über eine abgefallene Christenheit, ein Auslöscher dieser gesamten christlichen Kultur, dieser Struktur, auf das zielt es ja hin, Auslöscher biblischer Strukturen, Mann, Frau wird geleugnet, die Homosexualität wird zum Normalfall erklärt, Gender Mainstreaming, wo man dann letztendlich die Leute weismacht, dass es keinen Unterschied von Mann und Frau gibt. Wer das vor 40 Jahren gesagt hätte, wäre in die Psychiatrie gekommen. Das muss ich mal ganz nüchtern vorstellen. Und der Wilhelm Busch hat einen großen Satz gesagt. Er sagte in diesem ganz, ganz wichtigen Buch, kann man übrigens inzwischen im Internet herunterladen, Verkündigung im Angriff, sagt er, entweder waren unsere Väter Narren oder wir. Die wir alles tun, nur das Wichtigste nicht, nämlich die Leute vor der Sünde und vor der Verdammnis zu warnen. Wisst ihr, und das muss man wirklich sagen, weil da waren die vielen Generationen unserer Vorfahren Narren, indem sie sagten, biblisch ist Mann, Frau, es gibt Himmel, es gibt Hölle, indem man einfach die ganze Struktur aufgebaut hat, was ist normal und was ist nicht normal. Oder wir, die wir alles auf den Kopf stellen. Also wir meine ich jetzt die Menschheit, nicht uns Gläubige, wir wehren uns ja dagegen. Aber man muss das ganz nüchtern sehen, diese Islamisierung, dieser Terror und auch dieses Zerstören unserer Struktur ist an und für sich ein Gericht. Bei allem, was wunderbar gesagt wird, jetzt haben wir die Chance, diese Leute zu evangelisieren, das ist alles richtig. Aber zuerst einmal ist ein Gericht über uns, über die westliche Welt. Und wenn es jemals einen Punkt gab, wo die Zeit so zusammengeschmolzen ist, dass man nicht mehr verschieben kann, Buße zu tun, dann heute. Also wenn es jemals eine Zeit gab, wo die Gläubigen Buße tun müssen, dann heute, wo die Gesetzlosigkeit explodiert. Und mir wird immer klarer, wenn ich die Bibel studiere, 2. Thessalonicher 2, Hesekiel 21, 30 und Folgeverse, wenn die Gesetzlosigkeit ihren Höhepunkt erreicht hat, kommt aus der Spitze der Gesetzlosigkeit der Gesetzlose, der Antichrist, hervor und dann wird es schlagartig gehen, dann wird hier der Antichrist auf Erden ein Terrorsystem aufrichten, das unbeschreiblich ist, vielleicht ähnlich wie bei Hitler zuerst geblufft, mit frommen Worten und dann lässt er die Maske fallen, die zweite dreieinhalb Jahre, könnte ich mir vorstellen. Aber auf jeden Fall wird etwas geschehen, das noch viel schrecklicher ist. Schrecklicher als die antichristliche Herrschaft. Unten ist die antichristliche Herrschaft, von oben schlagen die Gerichte Gottes, die Gott in seiner Heiligkeit dieser Welt verordnet, über uns ein. Und ich sage es nochmals, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann wird 50% der Menschheit sterben, 2/3 von Israel. Kaum fassbar. Und parallel dazu, man könnte sagen, alles schrecklich, das ist diese Welt, dem Teufel preisgegeben, was ich noch viel schrecklicher finde, und das muss man sich in dieser Endzeit-Situation auch vorstellen, der Abfall der Christenheit. Wenn unsere Väter sehen würden, was heute passiert, sie wären außer Rand und Band. Die alten Pietistenväter in Albstadt sagten, wenn die erste Frau eine Kanzel betritt, um zu predigen, verlassen wir diese Kirche. Muss ich mir vorstellen. Heute, wenn du sagst, eine Frau darf nicht predigen, dann bist du ein Exote. Wenn du die biblische Ordnung hast, sagst du, Frau darf nicht predigen, sie hat andere Aufgaben von Gott bekommen, sie ist vor Gott gleich viel wert, in Christus sind wir alle eins. Eine Schwester ist genauso wichtig, hat ihre Aufgabe vor Gott, aber sie hat eine andere. Sie muss ihre Aufgabe erfüllen und der Mann muss seine erfüllen. Und wenn man jetzt sagt, es gibt keinen Mann und Frau, dann werden auch diese Aufgaben vermischelt. Und wenn die Gemeinde Jesu hier nicht aufpasst, dann geht sie genau auf die antichristliche Schiene und forciert den Abfall in ihren eigenen Reihen. Und da musst du dann sagen, was sollen wir tun? Wir werden das gleich sehen. Aber eines ist natürlich ganz wichtig, und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Es gibt für uns Gläubige, die der Heiligen Schrift glauben, die gewaschen sind im Blut Jesu, die diesem antichristlichen Geist nicht nachgeben. In dieser Zeit, die zusammenschmilzt, nur noch eine einzige Möglichkeit: Absonderung. Finger weg. Versteht ihr, wenn wir jetzt noch die lieben Onkels spielen, darf ich es mal so deutlich sagen, ach, der Bruder ist doch auch lieb und es sind doch auch nette Leute und ähnlich. Und die Übersetzung ist doch auch gut, wenn sie gottlos ist, bis zum geht nicht mehr. Dann wird uns Gott richten. Das Gericht fängt nämlich im Hause Gottes an. Wisst ihr, ich muss mal ganz nüchtern sehen, wir haben Bibelübersetzungen, wo in Sacharja 13, Abvers 6 folgendes geschrieben steht. Dort steht, was sind das für Wunden in deinen Händen? Dann sagt die Bibel, im inspirierten Bibeltext, sie wurden mir geschlagen im Hause derer, die mir lieben. Dort steht in den Neuübersetzungen teilweise drin, was sind das für Wunden? Ich hatte eine Schlägerei mit meinen Brüdern. Noch schlimmer, ich hatte eine Schlägerei mit Buhlen, mit Kultprostituierten. Muss man sich mal vorstellen. Lästerung Jesu Christi per System. In 1. Korinther 12, Vers 13 wird das sakramentale Taufverständnis des Katholizismus und der abgefallenen Christenheit, nämlich Taufwiedergeburt, vollständig propagiert. Selbst von bibeltreuen Verlagen werden diese Übersetzungen herausgegeben, wo drin steht, also sind wir durch die Wirkung des Geistes in der Taufe zum Leib Christi hineingefügt. Im Grundtext steht Baptistsein. Und dieses Wort heißt in seiner Grundform eindeutig getauft. Wir sind im Heiligen Geist getauft, nämlich in den Leib Christi hinein. Das hat mit der Wassertaufe gar nichts zu tun. Wisst ihr, und diese Dinge werden normalisiert. Jetzt sage ich es mal hart, wenn das jemand nicht durchschaut, das Ganze, ja, was soll ich mit dem noch anfangen? Wir müssen uns absondern von diesen Dingen. Finger weg. Wir müssen hier einfach die Grenze setzen. Die Leute verstehen es oft bloß, wenn man die Grenze setzt. Ich hatte eine Phase in meinem kurzer Leben, ich bin jetzt, werde 64, ich bin 41 Jahre gläubig. Da habe ich auch versucht, lieb zu sein. Obwohl mir ein Prediger mal gepredigt hat, er hat gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Ich habe versucht, lieb zu sein und dann habe ich, auch wenn ich gesehen habe, dass da Sünde war, dass das falsch war, geistlich, habe ich immer das schön geredet. Und in der stillen Zeit, ohne zu ahnen, dass Gott schon auf mich wartet, kam ich in Jesaja 5. Und dann las ich Jesaja 5, Vers 20 und seitdem kenne ich den Vers nicht nur auswendig, der ist Fleisch und Blut geworden. Und ich habe das gelesen, es war, wie wenn mich ein Blitzschlag getroffen hätte. Da steht, wehe denen, die Gutes böse und Böses gut nennen. Ich bin zusammengezuckt innerlich. Wisst ihr, und wir dürfen uns dieser Sünde nicht teilhaftig machen, das alles schönreden. Ach, das sind doch auch liebe Menschen und das ist doch auch ein lieber Bruder. Ich habe vor kurzem mit meinem Bruder mich in die Haare bekommen in der eigenen Gemeinde. Ich habe gesagt, oh, der Bruder ist weggegangen, hat unser riesiges Savorei hingerichtet in der Gemeinde. Ach, das ist doch auch ein lieber Bruder. Und ich habe gesagt, das ist kein lieber Bruder. Das ist kein bewährter Mann. Und hab wirklich geistlich gezeigt, was hier passiert ist. Und dann kommt immer das Gleiche, oh, du bist so hart. Wisst ihr, was passiert in der Insel? Die Leute können nicht unterscheiden, was hart ist oder Härte und was Ehrlichkeit und Normalität ist. Es passiert heute in der Gemeinde Jesu Dinge, wo man dich in jedem weltlichen Verein rausschmeißen würde, noch zwei Minuten. Und in der Gemeinde Jesu wird alles angenommen. Dabei sagt die Bibel ganz klar, und zwar, wer die Bibel kennt, es gibt eine Kette von Gemeindezucht. Das beginnt mit ganz einfachem, wenn jemand unordentlich wandelt, dass du dich von ihm zurückziehst. Das heißt, du lädst drei Geschwister ein, den lädst du nicht ein. So fängt die Gemeindezucht an, ganz langsam. Dann fragt er dich, warum hast du mich nicht eingeladen? Sag ich, aus dem und dem Grund. Du nimmst gerade die und die und die Haltung ein und aus dem Grund sagt die Bibel, ich soll dich meiden. Das wirkt. Ihr glaubt nicht, wie das wirkt. Und das geht bis dorthin, wo offene Sünde ist. Wir haben das bei uns in Halbstadt gemacht, wo zwei Männer in Ehebruch gefallen sind. Dann musst du sie öffentlich brandmarken und es öffentlich bekannt geben und sie ausschließen von der Gemeinde. Das heißt, vom Mahl, vom Tisch des Herrn, du musst ihnen das verbieten. Wisst ihr, und das ist heute etwas, wo man sagt, oh, sei doch barmherzig, sei doch gnädig. Das ist Sünde. Diese Weichheit ist Sünde. Das ist alles Sünde. Das Dulde dieser ganzen Dinge ist offene Sünde. Und wenn wir uns dieser Sünden teilhaftig machen, dann machen wir uns der Hure Babylon teilhaftig und ihre Sünden werden gerichtet werden. Wieso, wenn man das nicht mehr sieht, in der Phase, wo die Zeit so zusammengeschmolzen ist, da gibt es nicht nur zu spät für den, der nicht wiedergeboren ist, für den die Gnadetür zugibt, sondern es gibt auch zu spät für uns als Gläubige, wo wir etwas kaputt machen, das wir nicht mehr regeln können. Ich sage bei jeder Beerdigung, bei jeder, da können wir sagen, ah ja, du hast ja auch keine Fantasie, du predigst ja immer das Gleiche. So, ja, ja. Bei der Beerdigung sage ich immer drei Dinge, immer, weil das immer da ist. Ich sage den Leuten, passt auf, hier liegt ein Toter im Sarg. Das ist nur seine Hülle, er ist, die Person ist schon lange in der Ewigkeit, entweder im Hades, das heißt in der Vorhölle, oder im Paradies, im Vorhimmel. Hat noch nicht der Auferstehungsleben, aber ist in der Gegenwart Jesu. Dann sage ich den Leuten, wir haben jetzt Leute in unserer Mitte, die traurig sind. Das ist normal. Völkening hat einmal gepredigt, und wie sehr der Mann geliebt wurde, säte an den Tränen auf den Gesichtern, und da waren keine Tränen. Stand dramatisch, wenn es das nicht ist. Aber der Normalfall ist, dass Menschen traurig sind. Dann sage ich ihnen immer, jetzt müsst ihr zum Herr Jesus gehen. Er sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Flieht zum Herr Jesus, er wird euch trösten. Das Zweite, was ich ihnen sage, es ist zu spät. Ihr könnt nichts mehr in Ordnung bringen. Wenn du jetzt ein schlechtes Gewissen hast, diesem Mann oder dieser Frau gegenüber, es ist aus. Vorbei. Gelegenheit verpasst. Und dann können wir nur eines tun, wieder zum Herrn Jesus zu gehen und sagen, Herr, vergib mir und reinige mich mit deinem Blut, dass diese Sünde ausgelöscht ist. Er hat gesagt, auch hier müsst ihr zum Herrn Jesus fliehen. Und dann sage ich ihnen immer das Gleiche. Ich sage, die Zeit schmilzt zusammen, auch deine Zeit läuft ab, irgendwann liegst du im Sarg. Entweder du bist klar wiedergeboren, der Gotteskind, oder du fährst in die Hölle. Und das ist die Botschaft, die wir bei der Beerdigung geben müssen. Wenn wir das nicht tun, dann versündigen wir uns an den Leuten. Da sagen wir, oh, jetzt darf man das nicht sagen. Ja, wann will ich es denn sonst sagen als angesichts des Todes? Und ich erzähle in der Regel, wenn ich jemanden beerdige, den ich gekannt habe, Gottes Kind, erzähle ich in der Regel seine Bekehrungsgeschichte bei der Beerdigung, um ihnen zu zeigen, der ist ganz sicher dort. Wisst ihr, wir müssen einfach uns bewusst sein, die Zeit läuft uns davon. Sie läuft wirklich davon. Und wir können nicht mehr taktieren, wir können nicht mehr alles herausschieben, auch als Gläubige. Irgendwann ist es vorbei. Und ich weiß ja nicht, ob du stirbst oder der andere, mit dem du ein Problem hast, ob der stirbt. Wisst ihr? Oder ob dir die Zeit so davonläuft, dass du nichts mehr regeln kannst. Ich habe das in der Schweiz begriffen bei dem Missionswerk. Ich habe plötzlich begriffen. Es kann sein, Gott gibt ein Gericht oder es passiert irgendetwas und du hast keine Chance mehr. Psalm 2, da sagt Gott, wie er es sieht. Er sagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Wisst ihr, das, was heute praktisch ersonnen wird von den Menschen, da gehört auch Gender Mainstreaming dazu, das ist Nichtiges. Das sind Dinge, wo unsere Väter gesagt haben, die spinnen. Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Und die Bibel sagt, die ganze Fürste, die Könige der Erde, also die, das heißt die politische Weltmacht, lehnt sich auf gegen Gott und gegen seinen eingeborenen Sohn, gegen seinen Gesalbten, gegen der Herr Jesus. Der Gott geoffenbart ist im Fleisch. Und sie sagen ganz klar, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das heißt, wir wollen nicht mehr das, was Gott als Sünde bezeichnet, meiden. Wir wollen in der Sünde leben, schwelgen. Wir wollen tun, was wir wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ich empfehle euch eines. Lest das Buch Richter. Wenn ihr das Buch Richter lest, da steht mitte drin und vor allem am Schluss, es war kein König in Israel. Jeder tat, was er wollte. Und dann gucken wir mal zu, was für Zustände im Buch Richter geherrscht haben. Und genau das ist die heutige Zeit. Das Buch Richter ist der Spiegel der heutigen Zeit. Jeder tut, was er will, was in seinem Hirn und in seinem krankhaften Hirn geboren wird. Und damit hast du genau das, was die Bibel sagt. Sie wollen letztlich, dass Gott nicht mehr Gott ist, sondern sie wollen sein wie Gott. Das ist die Ursünde des Teufels. Die Ursünde des Teufels wird in der Endzeit zum Normalzustand erhoben. Und zwar durch die führenden Leute. Das muss uns einmal klar sein. Aber jetzt sagt die Bibel, der im Himmel thront, nämlich Gott hat immer noch die völlige Herrschaft. Er hat dem Teufel nur diese Dinge zugestanden, für eine kurze Zeit, als für die Endzeit, bis das voll ausläuft. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Und dann macht er ihnen klar, er hat einen König eingesetzt auf Zion. Es ist dieser Ratschluss, der, ich sage es ausdrücklich, da ist oft ein Missverständnis. Ich habe hinterher auch die Manuskripte über Präexistenz Jesu. Vor Ewigkeit, bevor es überhaupt der Ewigkeit überhaupt Zeit gab, hat er seinen Sohn aus sich heraus geboren. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wisst ihr, und Gott der Vater, er kämpft für seinen Sohn, das muss uns klar sein. Er eifert um die Ehre seines Sohnes. Und die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wehe, wenn wir der Eifersucht Gottes in die Quere kommen. Und diese Welt lästert der Sohn Gottes, der Herr Jesus, ihrer unbeschreiblichen Weise. Was denkt ihr, was Gott mit denen macht? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ihr mal nur eine Vorstellung haben wollt, was Gott tut, wenn er in seinem Zorn dann beginnt zu handeln, dann lest 5. Mose 28. Die Geschichte, was Gott mit Israel tat, als sie abgefallen sind. Was denkt er, was er dann mit den gottlosen Heiden tut? Es gibt keinen lieben Gott. Es gibt bloß einen Gott, der Liebe ist, der uns so geliebt hat, dass er in seiner Liebe den Sohn, den er aus sich heraus geboren hat, ist ein Geheimnis, kann man nicht erklären. Das Geheimnis der Gottheit ist nicht fassbar für unser kleines Hirn. Dass er diesen Sohn sich vom Herzen gerissen hat und er hat dann begonnen, durch die ganze Heilsgeschichte bis zum Höhepunkt am Kreuz vor Golgatha die Menschheit zu erlösen. Das ist wahre Liebe, da man seinen eingeborenen Sohn sich vom Herzen reißt und opfert. Aber ein Gott, der lieb ist, so wie der Hund vom Nachbar, der uns alles durchlässt, den gibt es nicht. Es gibt nur einen dreimal heiligen Gott, der in seiner Liebe seinen Sohn opfern musste, um seiner Heiligkeit willen, dass wir elende Sünder nicht in der Hölle landen, sondern erlöst würden. Die Bibel sagt hier relativ eindeutig, ganz klar, er wird die Völker wie Töpfergeschirr zerschmeißen. Das ist ganz einfach. Wisst ihr, wie schnell ein Teller kaputt ist? Ich bin der in der Familie bei uns, der für die Scherbe zuständig ist. Also wenn ein Glas kaputt geht und ein Teller, das war meistens ich. Ich weiß nicht warum, irgendwo habe ich hier zwei linke Hände. Ich wundere mich immer, wie das so schnell kaputt ist. Du kannst kaum dran nachkommen, das ist schon kaputt. Und jetzt sagt die Bibel, so wird Gott die Völker zerschmeißen. Wisst ihr, die großartigen Völker mit ihrer Atomwaffe, ein Amerikaner, ein Russe, ein Chinese, alle diese großen Völker, er wird sie zerschmeißen wie nichts. Wisst ihr, wir haben ja Angst vor den Menschen, völlig sinnlos. Er ist der, der zu fürchten ist. Er wird diese ganze Völker, er wird sie ausradieren in ihrer Machtstruktur. Und am Schluss bleibt 50% übrig und dann ist ein demütiges Volk da, das immer noch so schlimm ist, dass Gott ihnen den Regen sperren muss, steht in der Bibel, weil sie im tausendjährigen Reich, obwohl der Teufel weggesperrt ist, nicht parieren. Da siehst du, wie der Sündenfall gewirkt hat. Aber er wird mit diesen Völkern zu Ende führen, was er sich vorgenommen hat, und zwar durch seinen Sohn. Das ganze Denken Gottes des Vaters dreht sich um seinen Sohn, um den Herr Jesus. Er ist es, der die Ehre Jesu verteidigt. Er ist es, der eifert um seinen Sohn. Er ist es, der auf dem Berg der Verklärung am Petrus über den Mund gefahren ist und gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, den hört. Das heißt zu Deutsch, sei du still. Hier, der Sohn hat es sagen. Jetzt sagt die Bibel in Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht. Man kann bloß diesem dreimal heiligen Gott und seinem geliebten Sohn, und das ist auch das, was der Heilige Geist in unser Herz wirkt, man kann ihm bloß mit Ehrfurcht, mit Gottesfurcht, mit heiliger Furcht dienen. Und die Bibel sagt, frohlockt mit Zittern. Du sollst dich freuen an dieser gewaltigen Erlösung am Herr Jesus, aber mit Zittern. Nicht blasphemisch, sondern es ist ein riesiger Unterschied zwischen dem offenbarten Sohn Gottes, obwohl er Mensch wurde wie wir, und uns elende Sünder. Wer sind wir im Vergleich zu ihm? Wisst ihr, mir ist das erst klar geworden in Hebräer 1. Habt ihr schon mal wissenschaftliche Untersuchungen gesehen, wie das Universum wirkt? Das Universum ist ja was Gewaltiges. Die Bibel sagt, er hat es so in seiner Hand. Versteht ihr? Das ganze Universum, das für uns nicht fassbar ist, hat er so in seiner Hand und trägt es, dass sie überhaupt existieren können. Wer sind wir? Man sagt immer, wie ein Mensch und eine Ameise. Ganz schlechter Vergleich. Wir sind ein Nichts im Vergleich zum lebendigen Gott und zu seinem Sohn. Und jetzt sagt die Bibel, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Das ist auch ein Bild für die Gläubigen, dass er nicht umkommt auf diesem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und damit ist auch die Botschaft für uns Gläubige, kommt zu ihm. Wir müssen zu ihm kommen. Wir wissen ja aus dem Hiob, dass für einen Mensch zwei oder drei große Epoche gibt, wo Gott zu seinem Herzen redet, dass er sich bekehrt. Aber jetzt kommen wir zu etwas, das mich total erschüttert. Und zwar, was mache ich als Gläubiger? Was tue ich? Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Sprüche 6, ab Vers 16. Und ich denke, da muss man aus Alt Testament mit einem wachen Auge lesen, weil ja der 1. Korintherbrief und der Römerbrief klipp und klar sagt, das Alte Testament ist uns als Musterbeispiel, als Warnung, aber auch zum Trost gegeben. Und da sagt die Bibel in Vers 16, diese 6 hasst der Herr, 7 sind seiner Seele ein Gräuel, stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Entschuldigung, ich sage es mal ganz hart. Manche Dinge hier sind der Normalzustand einer Gemeinde. Zwietracht sät zwischen Brüdern, Afterrede, Hinterrum, ist doch normal. Wisst ihr, in der Zeit, wo alles zusammenschmelzt, können wir uns so etwas nicht mehr leisten. Und dazu, wenn die Bibel sagt, dass Gott es hasst, wenn man sowas tut. Das heißt, wir Gläubige müssen jetzt beginnen, auch den Punkte Buße zu tun. Sonst geht es uns wie dieser Welt. Und da sagt Matthäus 24, sie merkte nichts. Die merkte ja nichts. Die sehen nicht, dass die Bombe tickt. Wir sehen es. Und in 2. Petrus 3, Abvers 11, sagt dann der Apostel etwas. Und ich denke, das ist die Parole der Gläubigen für die Endzeit. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir keine Chance. Er sagt hier, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegen eilt oder ihn beschleunigt, kann man beides übersetzen, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Da sagt die Bibel klipp und klar, wie sehr sollten wir jetzt einen heiligen Wandel haben? Wie sehr sollten wir in der zusammengeschmolzenen Zeit uns klar sein, irgendwann ist es vorbei, dann ist auch für mich zu spät, nicht zur Bekehrung. Das ist das Drama der Ungläubigen, dass sie dann in die Hölle gehen. Aber wir Gläubige, wir können Dinge kaputt machen, wo wir dann uns vor Gott im Preisgericht Jesu Christi schämen müssen. Es gibt auch für uns einen zu spät. Es kann sogar so weit gehen, dass jemand Hebräer 6 und 10 erlebt, dass er laut 2. Petrus 22 praktisch in der Abfall geht und dann sogar verloren geht. Das kann auch passieren. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir hier jetzt beginnen, in der Endzeit ernst zu machen, in der verbleibenden, zusammengeschmolzenen Zeit. Echt, ohne Ende und nicht mehr rumspielen. Wisst ihr, wer für mich ein Drama ist? Ich kann es niemand sagen. Jakob. Jakob war ein Mann, der Sehnsucht hatte nach Gott. Darum hat er seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abgekauft. Und Esau war so gottlos, und dass Gott ihn verworfen hat, weil er das nämlich getan hat. Aber der Jakob hatte Sehnsucht, aber er war menschenabhängig. Er war menschenabhängig von seiner raffiniert schlauen Mutter, die den ganzen Betrug eingefädelt hat. Und dann hat ihn Gott begonnen zu bearbeiten. Er hat ihn zu seinem Onkel geschickt, der noch raffinierter war. Und er hat ihm praktisch in der Hochzeit hat er ihm die falsche Frau untergeschoben. Er ist also 7-mal betrogen worden, viel mehr als er selber betrogen hat. Und er ist ein Mann gewesen, der immer wieder lichte Momente hat. In 1. Mose 35 hat er Erweckung erlebt. Lest es in Ruhe, er hat Erweckung erlebt. Wie Gott sich zu ihm gestellt hat und der Schrecken des Herrn auf die Heide hat fallen lassen, weil er Buße getan hat. Wunderbar. Und trotzdem, ist ja bei uns auch passiert, oder? Und trotzdem ist Jakob nie ganz von seiner Menschenabhängigkeit losgeworden. Er hat zum Beispiel sein Herz an seinen Sohn Josef gehängt. Das heißt, er ist immer mit Menschenabhängigkeit in Verbindung gebracht worden. Und ich kann dir nur eines sagen, wenn du in der Endzeit nicht hingehst und jede Abhängigkeit von Menschen kapst, sie aufgibst, kriegst du ein Problem. Du kriegst ein Problem. Und dann kommt das, was mich so erschüttert. Am Ende seines Lebens sagt Jakob in 1. Mose 47, Vers 9, zum Pharao, zu der Welt. Das ist sein Zeugnis der Welt gegenüber. Jetzt müsste Zeugnis kommen, wie Abraham, Isaak, wo es heißt, er stirbt alt und lebenssatt als Vater des Glaubens. Jakob hatte Zeugnis, das heißt, Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Das war das Zeugnis des Jakob. Was für ein Drama. Aber es gibt ein Drama, das mich noch mehr erschüttert hat. Mose, der große Mann Gottes. 3 Perioden à 40 Jahre in seinem Leben. Mose, der große Gottesmann, der so ein Feuerkopf war, dass er einen Ägypter erschlägt und von dem Gott dann in 4. Mose 12, Vers 3 sagt, er war der sanftmütigste Mann auf Erden. Muss ich mal vorstellen. Das heißt, die Erziehung Gottes hat so gewirkt, dass aus diesem Feuerkopf der sanftmütigste Mann auf Erden wurde. Ein Mann, der Gott erlebt hat, ihre Art und Weise, die unbeschreiblich ist. Aber er tut dann etwas. Er geht nach seinen eigenen Vorstellungen. Gott hat ihm Erlebnisse gegeben in der Vergangenheit, mit dem Felsen wie Wasserfluss. Und dann gibt ihm Gott letztendlich einen Befehl. Er soll etwas tun. Und er geht einfach hin und tut es nicht. Sondern statt dass er zum Felsen spricht, ich möchte jetzt die Stelle nicht lesen, schlägt er den Felsen, wie das erste Mal. Das heißt, er hat eigene geistliche Vorstellungen. Er läuft also Gott nur ihre Sache, wo man sagt, ja, ist das so schlimm? Es ist so schlimm vor Gott. Er läuft einfach Gott aus der Spur und tut, was er will. Das heißt, er nimmt geistlich nicht das an, was Gott ihm gegeben hat. Der Befehl Gottes ignoriert er und ersetzt ihn durch seine eigene Vorstellung. Entschuldigung, Geschwister, wie oft machen wir das? Dass einfach unsere eigene Vorstellung stärker ist wie das Wort Gottes. Und dann kommt etwas, ich glaube, es hat mich mehr wie alles andere erschüttert, was dann Gott ihm sagt. Und ich habe immer gedacht, war es denn so schlimm? Es war so schlimm. Er sagt zu ihm, redet zu dem Felsen. Im 4. Mose kommt es in Kapitel 20, ab Vers 8. Redet zu dem Felsen. Er redet aber nicht, sondern er schlägt ihn. Also es ist eigentlich nur geistliche Praxis. Er tut das Gegenteil von dem, was Gott sagt, weil er vorher einmal geschlagen hat. Er ist einfach hier gefangen von seiner eigenen Vorstellung. Und jetzt heißt es Vers 12, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Versteht ihr? Warum steht denn immer, ich gehe mit einem unverbrüchlichen Glaube durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum? Warum sagt die Bibel, durch Glaube habt ihr die Verheißungen erlangt, Hebräer 6? Die Bibel geht immer davon, durch Glaube. Und er sagt, ihr habt mir nicht geglaubt. Wenn wir beginnen, der biblische Glaube durch unsere eigene Vorstellung zu ersetzen, dann wird es gefährlich, weil es heißt hier, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen. Gott will, dass wir in der Endzeit Gott durch Glauben und Gehorsam heiligen. Wenn wir das nicht tun, sagt er, so sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Es war Katastrophe. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Mann, der von Gott ausersehen war für seine Berufung, das Volk Israel aus Ägypten ins gelobte Land zu führen, darf nicht hinein. Weil er Gott nicht durch Glaube geehrt hat und weil er die eigene Vorstellung umgesetzt hat, statt das zu tun, was Gott ihm sagte. Versteht ihr? Ich bin schockiert. Ich habe schon oft gedacht, der Mose. Schlachter hat eine wunderbare Predigt über das geschrieben, wie Mose gestorben ist am Mund Gottes. Er sagt, Gott hat ihn, die Juden haben das gesagt, er ist am Kuss Gottes gestorben. Gott hat seinen Mose geliebt, aber er konnte um seine Heiligkeit ihn nicht ins Land lassen. Geschwister, wir haben keine Zeit mehr. Sie schmilzt zusammen. Wir können nicht mehr Spielchen spielen. Wir können nicht mehr unsere eigene Vorstellung treiben. Es ist vorbei. Wir müssen beginnen, uns in heiliger Ehrfurcht dem Wort Gottes unterwerfen und in kindlichem Glauben. Wenn Gott sagt, glaube ohne Zweifel, genau das realisieren. Wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir ein Problem. Und zwar dann kriegen wir ein massives Problem geistlich, weil Gott ein Gott des Heute ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Ich muss dafür sorgen, dass es keinen Tag gibt, wo ich nicht die Stimme Gottes höre. Das ist auch der Grund der stillen Zeit. Dass ich die Stimme Gottes höre. Und wenn ich sie höre und Gott redet deutlich, Gott redet so, dass jeder versteht, jeder auf dieser Welt, der will, dann muss ich hingehen in kindlichem Glauben. Und ich habe laut 2. Korinther 4, Vers 13 den Geist des Glaubens. Wisst ihr, wenn Gott sagt, glaube, dann kann ich das. Da kommen die Überfrommen und sagen, ja, das kannst du gar nicht, der Mensch hat keinen freien Wille. Das ist alles menschliches Mache. Menschliche Mache. Letztendlich sagt die Bibel klipp und klar, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und sie sagt genauso klar und unzweideutig, dass du reagieren musst. Sie sagt immer ganz klar in der Befehlsform, was du tun musst. Und du hast den Geist des Glaubens, du kannst es tun. Aber wenn du es nicht tust, dann gehst du als Gläubiger jetzt wegen so einem Ungehorsam wie der Mose nicht unbedingt verloren. Aber das kann sein, du machst alles kaputt. Statt in der Endzeit noch ein Segen zu sein, Menschen aus dem Feuer zu reißen, machst du alles kaputt. Und dann wunderst du dich, dass Gott manche Gläubige einfach wegnimmt. Ich habe schon oft gesagt, manchmal lässt er sie sterben, dass sie kein Unheil mehr anrichtet oder dass sie nicht ganz abfallen. Manchmal lässt Gott es zu. Wisst ihr, wenn ich das alles sehe, die ganze Endzeit, die ganze Problematik, wie Gott es darstellt, wie er auch uns das Alte Testament gegeben hat. Luther hat uns gesagt, er steht vor der Tür und klopft an. Ja, Laodicea ist ein Problem. Es kann sein, dass der Herr, wie bei Johannes, wisst ihr, wer Johannes war, der Jünger? Lest Offenbarung 1, er war der Jünger, der an der Brust Jesu lag, der so eine Stellung hatte, dass der Petrus zu ihm sagt, frag ihn. Er war der Vertraute Jesu. Und er kam durch die, für ihn war das auch eine Form Endzeit, durch die Verfolgung unter den römischen Kaisern kam er auf Patmos in so einen Zustand, dass er hier im Gefängnis war. Was in seinem Herzen passiert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, als der Herr Jesus sich ihm offenbart, lest es ab Offenbarung 1, Vers 9, plötzlich passiert etwas. Es heißt, er hörte die Stimme Gottes hinter sich. Wir haben doch gesehen, vom Angesicht Gottes. Es ist normal, dass ich ins Angesicht Gottes gehe, durch Jesu Blut. Plötzlich hat er nicht mehr vom Angesicht Gottes gestanden, sondern hat ihm der Rücken zugekehrt. Wohl aus Anfechtung, wohl aus Not. Und in dem Moment, als er dann erschrickt und sich rumdreht, sieht er der Auferstandene vor sich, bricht zusammen, er legt die Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Nämlich zum Schluss bloß eine Bibelstelle lese, die mich tiefer als alles andere bewegt hat in meinem geistlichen Leben bezüglich dessen, wenn man Fehler macht, und wer macht für uns keine Fehler, wenn man ungehorsam ist, wer läuft nicht aus der Schule Gottes. In Richter 10, da war Israel schon völlig im Abfall, da schreien die Kinder Israel in Vers 10, zum Herrn und sagen, wir haben gesündigt, sie tun sogar Buße, dann sagt Gott zu ihnen, Vers 13, obwohl ich das alles getan habe, habt ihr mich verlassen, anderen Göttern gedient, darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu euren Göttern, geht hin und geht zu eurem Pragmatismus, geht hier zu eurer Doktortitel, geht hin zu eurer Ausbildung, geht hin zu dem allem, was Gott gar nicht will. Sondern wie das eifältige Herz, ich kann Gott nicht mein Intellekt opfern, den will er nicht, den hat er geschaffen. Kann ich nicht stolz drauf sein, sondern er will mein Herz, mein Ungeteiltes. Und jetzt tun die Kinder Israel etwas und das müssen wir jetzt tun in der Endzeit. Egal, was wir für Fehler gemacht haben, egal wo wir stehen. Es heißt hier, aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt, mache du mit uns, was dir gefällt. Das heißt, tu mit mir, was du willst. Nur errette uns dieses Mal noch. Also rette uns noch einmal. Und jetzt, obwohl sie nicht wissen, ob Gott ihnen hilft, obwohl Gott sagt, ich helfe dir gar nicht, das stand ja im Raum. Also es könnte sein, dass Gott ihnen nicht hilft. Trotzdem tun sie Buße und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde er unwillig über das Elend Israels. Wenn Gott so eine Herzensstellung sieht, kann er sich nicht mehr zurückhalten, uns zu helfen. Wir müssen lernen, in dieser schrecklichen Zeit, trotz unserer Fehler, mit so einer Herzenshaltung, mach mit mir, was du willst. Aber ich tue alles, was du willst. Ich tue alles hinweg. Mit dieser Haltung müssen wir dem Herrn dienen und dann werden wir überleben. Wisst ihr, es ist für uns noch nicht zu spät. Aber es kann blitzschnell gehen, dass es zu spät ist und dass wir alles kaputt gemacht haben. Und für die in unserer Mitte, die nicht wiedergeboren sind, gilt 100-mal, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Aber auch für uns Gläubige gilt es. Heute, wenn der Herr zu dir redet, gib deine eigene Vorstellung einen Preis, wirf sie über Bord und beginn dem Herrn zu dienen, wie er sagt. Mach nicht das, was Johannes gemacht hat, sondern bleib vor seinem Angesicht stehen. Nimm das, was Gott sagt, im Glaube an und dann mit einem unverbrüchlichen Glaube, ohne Zweifel, tu es, realisiere es und folge so dem Lamme, wohin es geht. Ob es dann zum Leben geht oder in den Tod, spielt keine Rolle. Dann wirst du überleben. Ich möchte beten zum Schluss. Ja, Jesus, es ist erschütternd, wie wir Gläubige dir aus der Spur laufen, wie wir dir davongehen, trotz dem kostbaren, teuren Blut, trotz dieser großen Erlösung, trotz dem Schatz der Heiligen Schrift, wie wir doch so sehr auch verseucht sind von unserer Sündenatur und von dieser Welt. Und jetzt gib uns in dieser verbleibenden Zeit, die immer mehr zusammenschmilzt, bevor es aber in unserem Leben ein zu spät gibt, gib uns einfach die Gnade, unsere Herzen neu auf dich auszurichten, unsere Herzen zu dir zu erheben, vor deinem Angesicht zu leben und zu reden und zu handeln und zu dienen, wie du sagst, wie es ein Paulus tat, vor Gott in Christus. Gib uns diese Gnade, dass wir durch dein Blut vor deinem Angesicht stehen, auch wenn wir nachher zum Mahl gehen, dass wir mit heiliger Ehrfurcht hier nicht nur gereinigt durch dein Blut, sondern auch wirklich uns dir auf den Altar legen als Ganzopfer, dass du mit uns zum Ziele kommst. Aber du bist der Herr, du kennst die Herzen, geh auch durch unsere Reihe, wenn irgendein Herz noch nicht gerettet ist, und rette du es. Du bist der Retter, du hast dein Blut vergossen, wir beten dich dafür an. Über allem, aber auch über deine Fürsorge und dein Mitleid, deine hohe Priestertätigkeit, auch hier in der Endzeit, und dass du so handelst wie ein Richter 10, dass du selbst dem Elendesten noch hier nachgehst und Gnade gibst, dafür beten wir dich an und durch dich, der Vater im Himmel.